Also willkommen zu unserer Session Big Data mit Microsoft. Wir haben hier schon mal ein paar Technologien aufgelistet, um ja, die Erwartungen richtig zu halten. Wir reden über Hadoop, Azure und dann gehen wir genauer auf HD Insight ein.
Mager mich nicht. So, dann machen wir es so. Ich drücke für dich weiter.
Genau, also Big Data ist in aller Munde, ist natürlich total das krasse Buzzword. Jeder macht das jetzt momentan, weil jeder denkt, okay, wenn wir jetzt nicht Big Data machen, dann verlieren wir ja Milliarden an Umsatz. Deswegen sagen wir einfach, wir machen Big Data oder wir haben ein Big Data-Problem. Und so fangen eigentlich die meisten unserer Kunden-Engagements an. Kunden kommen daher und sagen, ja, wir haben jetzt ein Big Data-Problem und wollen jetzt Hadoop machen. Dann müssen wir erstmal sagen, okay, erstmal ganz ruhig, lass uns erstmal das Problem uns genauer angucken und letztendlich ist es meistens dann doch Database Tuning. Machst du mal weiter? Genau, hier ist dann eine Definition von Big Data, was das denn jetzt wirklich ist, weil das ist ja mittlerweile so wischiwaschi geworden. Eine gängige Definition von Big Data ist die von Gartner, die 3 Vs. Ist eigentlich extrem theoretisch, aber trotzdem Volume, Velocity und Variety, die wir dann schrittweise durchgehen werden. Angefangen hat das natürlich mit dem klassischen Data Warehouse. Was ist denn jetzt der große Unterschied zwischen einem klassischen Data Warehouse und Big Data? Angefangen natürlich mit schön strukturierten oder relationalen Datenbanken, sei es jetzt CRM, dann über ETL, also Extract, Transform, Load, dann in den Staging-Prozess und dann nochmal einen ETL-Prozess in Data Warehouse rein importiert, um eben Cubes zu erstellen. Und ganz zum Schluss BI und Analyse, also eben Dashboards erstellen oder Reportings raus zu extrahieren, um zu sehen, okay, was sagen denn jetzt meine Daten aus? Der nächste Schritt wäre dann Volume. Also steigende Datenmengen, wie schon Chris am Anfang erwähnt hat, also 40 Zettabyte an Daten werden im Jahre 2020 da zusammenkommen. Das sind also riesige Datenmengen. Was will man denn damit machen? Hat natürlich auch damit zu tun, dass Storage oder Speicher immer günstiger wird. Und deswegen ist es so günstig, mittlerweile alles abzuspeichern. Da denke ich immer gleich an die Analogie von einem Staudamm. Einfach alles sammeln, was es da gerade gibt. Die Fragen kommen später. Also irgendwann werden wir später noch Erkenntnisse aus den Daten generieren. Das zweite V wäre dann eben Velocity, also Echtzeitdaten. Ein klassisches Beispiel ist natürlich Twitter oder allgemein Social Media. Es ist unglaublich, wie in kürzester Zeit eben riesen Datenmengen generiert werden, dass alle möglichen Leute weltweit drauf loszwitschern und die dann auch alle schön gespeichert werden. Hier zum Beispiel 340 Millionen gesendete Tweets pro Tag. Also Velocity, die steigende Geschwindigkeit an Datengenerierung. Auf der anderen Seite aber auch Velocity, dass wir in kürzester Zeit eigentlich auch irgendwelche Erkenntnisse daraus gewinnen wollen. Nicht erst in 3 Monaten wissen wollen, okay, wie ist jetzt unsere Konferenz gelaufen? Nee, am besten jetzt sofort sehen, was jetzt in Twitter über unsere Konferenz gesagt wird. Da dann gleich eine Stimmungsanalyse machen, um dann sehr schnell bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, um zum Beispiel Damage Control zu betreiben. Dann das dritte V wäre eben Variety. Hier steht neue Datentypen, also Variety, ja, die unterschiedlichen Datenstrukturen. Man redet jedes Mal von strukturierten Daten, halbstrukturierten Daten und unstrukturierten Daten. Also die strukturierten, also schöne relationale Datenbanken. Dann die halbstrukturierten Daten werden sowas wie E-Mail-Nachrichten. Also in der E-Mail ist das ja schön strukturiert, Betreff, Empfänger, wann geschickt wurde. Und dann ist da dieser Freitext, der 5 Zeilen lang sein könnte oder 50 Zeilen oder wie auch immer. Das wäre dann tatsächlich das Unstrukturierte. Aber sagen wir mal ehrlich, also Daten können ja nicht wirklich unstrukturiert sein. Also irgendwie ist da ja immer eine Struktur da vorhanden. Und unstrukturiert heißt in diesem Fall, dass es einfach eine andere Struktur ist zu dem, was man eigentlich immer in einem Data Warehouse sieht. Das ist eigentlich alles. Also ist einfach eine neue Struktur, die jetzt nicht so gut in das Data Warehouse reinpassen. Dann das vierte wäre dann eher so Cloud-Born Data. Okay, dafür haben wir jetzt kein V, aber wie schon vorher gesagt, Speicherkosten werden immer geringer. Gerade in der Cloud ist es ziemlich günstig, da jetzt einfach alles abzuspeichern. Und wenn man schon in der Cloud ist, gerade so Weblogs oder Clickstream Analytics, könnte man auch einfach gleich in der Cloud bleiben. Und da steigen, also ist dann wieder die Verbindung zu dem ersten V, zu Volume, also zu den steigenden Datenmengen zu sehen, dass dann einfach alles schön abgespeichert wird. Ja, was gibt es denn da jetzt für Lösungen bei so einem Problem? Und es gibt ziemlich viele Lösungen. Eine von denen ist Hadoop. Das heißt, okay, das geht nicht.
Ich mag dich nur da hinten nicht.
Das heißt, Hadoop ist nicht die Antwort zu allen Big Data Problemen, ist nur eine Antwort. Hadoop ist extrem gut, wenn es darum geht, irgendwie unterschiedliche Datenstrukturen zu verarbeiten. Was Hadoop ist, ist ein Open-Source-Framework für hochskalierbare Verarbeitung von Daten über mehrere Datenknoten, und zwar auf günstiger Hardware. Wie das alles angefangen hat, war eben von Google. Google hat erstmal zwei White Papers veröffentlicht, einmal zu dem Google Distributed File System und MapReduce. Eigentlich, worum es da eigentlich nur ging, ist ein verteiltes Dateisystem, um eben skalierbar alle möglichen Datenmengen da abzuspeichern. Nochmal einen Schritt zurück, was wollte Google eigentlich machen? Wollte einfach nur Kopie von ganzem Internet abspeichern und dann immer verarbeiten bzw. abfragen. Und deswegen eben das Google Distributed File System. Im Jahr darauf kam dann das nächste Research Paper raus zu MapReduce. Also die entsprechende Logik dazu, wie man die denn jetzt, also wie man diese Datenmengen, die verteilt sind über mehrere Datenknoten, parallel zueinander verarbeitet. Das kam, oder diese zwei Research Papers kamen extrem gut in der Open Source Community an. Vor allem bei Doug Cutting, der das dann auch wirklich implementieren wollte und dann eben mit der Open-Source-Community implementiert hat. Das hat Yahoo maßgeblich finanziell gefördert oder unterstützt, was dann letztendlich zu Hadoop kam. Hadoop zu dem Zeitpunkt besteht aus zwei Kernkomponenten. Zum einen MapReduce, wie schon vorher erwähnt, eben die Logik dazu, wie man denn jetzt mehrere Datenmengen parallel zueinander verarbeitet. Und das hier underlying data system, file system, also die darunterliegende, das darunterliegende Dateisystem, also Hadoop Distributed File System. Das hat sich natürlich immer weiterentwickelt. Mehrere Startups bzw. Spin-offs wurden gegründet auf Basis von Hadoop, unter anderem Hortonworks, Cloudera und Mapr, also die großen Global Players da drin. Und Microsoft geht eine sehr starke Kooperation mit Hortonworks in dieser Hinsicht ein, sodass es eben HDP, also Hadoop, für die Windows-Plattform gibt und auf der anderen Seite eben eine Implementierung von Hadoop auf Azure gibt, sprich HD Insight. Sascha wird dann später noch darauf eingehen. Ja, mittlerweile, okay, das war jetzt schon knapp 10 Jahre her, als dann Hadoop wirklich gestartet hat, hat sich das natürlich immer weiter erweitert. Also ist richtig gewachsen mit weiteren Komponenten, auf die wir noch später in genaueren Demos weiter eingehen werden. Wo kann man denn jetzt wirklich Hadoop einsetzen? Das ist eine der häufigsten Fragen. So, ja, okay, Hadoop, das klingt ja super, es ist jetzt cool und hip und jeder will das ja jetzt machen, aber bringt mir das denn jetzt wirklich was? Da wollen, also gehen wir erstmal auf die Daten ein. Wo bringt denn jetzt Hadoop wirklich etwas? Und wie schon vorher erwähnt, Hadoop ist extrem gut, wenn es darum geht, irgendwie polystructured data, also ganz unterschiedlich strukturierte Daten zu verarbeiten. Und wo kommen die denn jetzt wirklich vor? Also ja, gerade im Zeitalter von IoT, also Internet of Things, sind dann extrem viele Sensoren da, was dann hier eines dieser grünen Kacheln dann da darstellt. Da muss ich immer an ein Kundenprojekt denken aus der Automobilindustrie. Es ist ja bekannt, dass in einem Auto mittlerweile so viel Elektronik dahinter steckt, so viele Sensoren. Und jetzt gerade, wo es um Elektromobilität geht, ist die Tendenz immer noch weiter steigend. Das heißt, die Automobilindustrie sammelt ganz viele Daten, aber fängt noch gar nichts damit an, weil was will man denn mit so vielen Daten machen? Oder was kann man denn mit den Daten machen? Das ist ein klassisches Beispiel dafür, dass Hadoop als neue Technologie wirklich eingesetzt wurde, weil ein klassisches Data Warehouse wirklich da an seine Grenzen gestoßen sind. sei es, weil das Volumen einfach zu groß wurde und auf der anderen Seite die Variety, also dass die Daten immer sehr, sehr unterschiedlich strukturiert waren. Auf der anderen Seite habe ich schon vorher erwähnt mit der Stimmungsanalyse, ist auch ein klassisches Beispiel, wo Hadoop hergenommen werden kann. Wir haben öfters so eine Stream-Inside-Demo, wo oder in Echtzeit Tweets extrahiert werden zu ganz bestimmten Schlagwörtern. Und dann wird das auch in einen Webservice abgeschossen und der Webservice gibt dann als Antwort zurück, ob das jetzt negativ, positiv oder neutral ist. Das ist natürlich auch ein klassisches Beispiel von Hadoop, wie man das denn jetzt alles schön abspeichern kann beziehungsweise all diese Tweets verarbeiten kann. Und ein anderes Beispiel, oder wo Daten nicht relational sind oder unstrukturiert sind, sind Serverlogs. Man möchte immer sehr gerne so sein Datenzentrum so weit es geht irgendwie optimieren. Und da hat man natürlich alle möglichen Serverlogs abgespeichert, um dann festzustellen, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt diese Hardware oder Hardware A in den nächsten 2 Wochen ausfallen wird. Da könnte Hadoop auch eingesetzt werden. Jetzt haben wir gesehen, okay, es gibt ganz verschiedene Datenbeispiele. Wo kann man, also hier sind, gehen wir dann 3 bestimmte Szenarien mal durch. Zum einen die Vorverarbeitung. Also wir haben dann zum einen unsere normalen relationalen Datenbanken, also CRM und so weiter und so fort, und dann eben all unsere neuen Daten, sei es jetzt von Social Media oder weiteren Sensoren. Hadoop eignet sich hierbei sehr gut, um schon im Voraus all diese Daten, also unstrukturiert wie auch strukturiert, zusammenzuführen und dann in das Data Warehouse reinzuladen, damit man jetzt nicht unbedingt das ziemlich teure Data Warehouse dafür missbraucht, sozusagen. Ein weiteres Szenario ist, Hot and Cold Storage voneinander zu trennen. Sei es, wir haben jetzt Daten von über 10 Jahren gesammelt und eigentlich möchten wir am liebsten nichts wegwerfen, aber es ist trotzdem recht teuer, das alles abzuspeichern, weil es sind extrem viele Daten. Das heißt, dadurch, dass Hadoop ja auf günstiger Hardware basiert ist, könnte man ja all die Daten von den ersten 8 Jahren da abspeichern, auf die man dann jederzeit wieder Zugriff hat und die Daten von den letzten 2 Jahren trotzdem im Data Warehouse abspeichern, um die dann da zu verarbeiten oder für weiteren Analysen herzunehmen. Und Stichwort Analysen, natürlich möchte man das noch weiternehmen und nicht nur irgendwelche Vorbearbeitung machen, sondern Richtung Predictive Maintenance gehen, wie ich schon vorher erwähnt habe mit dem Datenzentrum. Man möchte wissen, wann jetzt Gerät A aus oder wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Gerät A in den nächsten 2 Wochen ausfallen wird, um da dann eben ja, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen. Hier eben das andere ganz große Stichwort Data Science, worauf wir dann morgen dann mal eingehen werden, wo Azure Machine Learning ganz praktisch wäre. Wir haben gesehen, okay, das sind jetzt ganz bestimmte Szenarien, wo Hadoop sehr gut einsetzbar ist. Und in diese Szenarien können sich auf alle möglichen Anwendungsbereichen irgendwie zutreffen, wie zum Beispiel Predictive Maintenance gerade in der Produktion, wie ich schon ziemlich oft erwähnt habe, irgendwie wann jetzt das Steuerelement A irgendwie ausfallen wird, um ja, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen.
Dann bin ich. Soweit erstmal zu den Grundlagen. Was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, wäre, wie man das Ganze technisch umsetzt, beziehungsweise wie die technischen Grundlagen hinter Hadoop aussehen. Wenn man sich Hadoop mal anschaut, verschiedene Literatur zur Hand nimmt, wird man verschiedene Dinge sehen. Zum einen 2 Typen von Clusterknoten, von Diensten, von Aufgaben, die ein Server im Cluster tätigen muss. Da werden auch wieder verschiedene Namen gewählt. Man redet entweder von Head bzw. von Name Nodes und darunter liegend von Data bzw. von Worker Nodes. Ich habe jetzt mal Name und Data Node genommen, weil ich an diesem Beispiel einfach mal das Hadoop Distributed File System, sprich das Dateisystem, was darunter liegt, einmal demonstrieren möchte. Ganz am Anfang, man muss es sich folgendermaßen vorstellen, wie eine normale Festplatte hat man so eine Art Sektoren auf den Data Nodes. In dem Fall heißen sie Data Blocks. Diese Data Blocks sind 64 MB, wenn man nicht die Konfiguration ändert, 64 MB groß. Wenn man das jetzt mit einem normalen Dateisystem vergleicht, wird man feststellen, 64 MB, wenn ich da jetzt so eine 1-Kilobyte-Datei reinlege, was mache ich denn mit dem Rest von den ganzen Daten? Muss ich das jetzt defragmentieren? Es ist hier völlig anders aufgezogen. Es sind zwar, wie gesagt, Analogien zum normalen Dateisystem, aber diese 64 MB Data Nodes bzw. Data Blocks sind Blöcke, die gleichzeitig verarbeitet werden. Das heißt, in so einem Datenblock können ohne Probleme mehrere Dateien liegen. Wie gesagt, bis zu 64 MB groß. Der Data Node, Name Node ist im Endeffekt, naja, die FAT bzw. die Metadaten der Dateien. Hier ist Verzeichnisstruktur gespeichert, hier ist gespeichert, wo liegen meine Dateien, Metadaten zu den Dateien etc. Das heißt, wenn so ein Hadoop-Cluster bootet, melden sich alle Data Nodes am Name Node an und sagen, juhu, hier bin ich, das sind meine Datenblöcke. Und der Name Node fängt an, diese Metadaten in seinen Arbeitsspeicher zu laden. Das heißt, der Name Node hat in der Regel immer sehr, sehr viel Memory. Wenn ich jetzt ein sehr, sehr großes Cluster habe, kann man sich vorstellen, bis der Name Node da ist, bis der jetzt auch endlich betriebsbereit ist, da kann schon mal eine halbe Stunde vergehen. Da war das bei Hadoop 1.0 sogar noch schlimmer, denn das Ganze hat man gestartet, da hat einfach nur der Dienst gesagt, Starting. Besonders wenn noch der Kunde im Nacken hing, war dann der Administrator besonders beruhigt, dass er eine halbe Stunde lang nichts von dem System erfahren hat. Am Ende hat dann irgendwann das System hoffentlich gesagt, startet und man konnte endlich wieder damit arbeiten. Deswegen hat man in der Version 0.20 sich drei Möglichkeiten überlegt, wie man diesen Single Point of Failure letztendlich, naja, vom Tisch bekommt. Was sich letztendlich durchgesetzt hat, war ein Secondary Name Node. Das heißt, das Ding ist ein Hotspur, der läuft immer parallel zum normalen Name Node. Und wenn dann der Primary Name Node ausfällt, mag ich die Folie nicht? Doch, jetzt. Wenn dann der Primary Name Node ausfällt, swappt das Ganze rüber. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wie verarbeite ich letztendlich meine Daten mit so einem System? Machen wir mal weiter. Wenn ich dann letztendlich einen Benutzerzugriff habe, fragt der als erstes, ich möchte jetzt Daten schreiben oder lesen, fragt der als erstes den Name Node an, sagt, okay, gib mir mal von Datei XY, vom Verzeichnis XY, bitte mal die Daten. Und der liefert einen Datenstrom zurück, der letztendlich auf die darunterliegenden Data Nodes liegt. Eine weitere Besonderheit ist natürlich, wir wollen ja hier ein ausfallsicheres System haben. Wir haben hier eine Replikation standardmäßig von 3. Das heißt, ein Data Node geht hin, er speichert erstmal die Daten im ersten Data Block, nimmt sich, das kann man am Anfang konfigurieren, den nächstgelegenen Server im gleichen Rack, erzeugt dort eine Kopie als erstes Replikat und versucht dann, einen Nachbar-Rack, einen Server dazu zu bewegen, den dritten Speichervorgang durchzuführen, um damit dann 3 ausfallsichere Kopien zu haben. Das heißt, wenn einem Server wegbricht oder sogar ein ganzes Rack wegbricht, sind die Daten weiterhin verfügbar. Das Dateisystem, wenn man sich Hadoop anschaut, es ist in Java geschrieben, es lief in der Vergangenheit ausschließlich auf Linux-Maschinen. Dementsprechend ist das Dateisystem, die ganzen Befehle, die ich dem Dateisystem gebe, klassisches POSIX. Sprich, ich gebe dem Ganzen ein LS und bekomme dann hier so eine Liste an Dateien bzw. Verzeichnissen zurück. Eine Besonderheit ist, ich meine, wer das normale Dateisystem kennt, klar, ich habe am Anfang die Rechte, dann habe ich irgendwann den Benutzer der Datei bzw. des Verzeichnisses, die Gruppe, die Größe, Datum und so weiter und so fort. Eine Besonderheit ist diese erste Zahl zwischen den Rechten und dem Benutzer. Die gibt an, wie viele Replikate von dieser Datei jetzt wirklich vorliegen. Das heißt, ich sehe hier auch, da sind 3 Kopien vorhanden. Wenn man sich nicht unbedingt mit dem Kommandozeilentool auseinandersetzen möchte, gibt es mittlerweile auch von diversen Herstellern Tools, die das Ganze auch in der Windows-Welt, ich meine HD Insight, die Hadoop-Variante auf Windows, da möchte ich auch eine schöne Oberfläche haben. Da gibt es zum Beispiel den HDFS Explorer, um das Ganze, den sieht man ja jetzt auch gleich in den Demos, um das Ganze ein bisschen angenehmer zu gestalten. Ich kann jetzt hier klassisches Track-and-Drop machen und Ähnliches. Kommen wir mal zu den Daten und was eigentlich MapReduce ist. Ich habe mal hier als Beispiel genommen, ich wollte nicht schon wieder Twitter nehmen, ich habe diesmal als Beispiel genommen Messdaten von Wetterstationen. Die sind natürlich vollständig selbsterklärend, das heißt ganz da vorne habe ich meine Jahreszahl und da dann meine Lufttemperatur und direkt hinter der Lufttemperatur noch einen Quality-Faktor. Aber ich habe hier Fixed Value Lengths, das heißt, die Daten möchte ich jetzt in den nächsten Demos benutzen, um letztendlich meine Analysen durchzuführen, zum Beispiel einfach die Maximaltemperatur pro Jahr gruppiert aufzusetzen. Da habe ich jetzt insgesamt in mein HD Insight Cluster circa 45 Gigabyte gezippte Daten reingepackt, was eine weitere Besonderheit des HDFS ist. Das heißt, einige Dateiformate kennt Hadoop und kann damit umgehen. Das heißt, wenn ich sage, ich mache meine Analysen immer auf Verzeichnisebene und nicht auf Dateiebene und sage dann, gib mir mal bitte alle Daten zurück, die in diesem Verzeichnis liegen, dann geht Hadoop automatisch hin, entpackt mir die Dateien, liefert mir jede einzelne Datei in meinem Archiv, was ich dort reingepackt habe, zurück und hängt mir letztendlich einen riesigen Datenstrom als Rückgabewert an. Und den kann ich dann durch MapReduce analysieren. Gehen wir auch genau mal auf das MapReduce-Beispiel ein. Nur kurze Frage, wer im Raum hat schon mal mit MapReduce gearbeitet oder überhaupt irgendeinen Algorithmus gemacht? Ja, das sind so die klassischen 1-5%. Dementsprechend möchte ich darauf sowieso nochmal eingehen. Die Besonderheit bei MapReduce ist, wie schon von Olivia erwähnt, das Google White Paper. Also Google hat sich überlegt, wie kann ich einen Algorithmus so bauen, damit er möglichst skalierbar in einem Cluster ist. Und wer die diverse Literatur sich dazu anschaut, wird auch feststellen, naja, ich kann damit auch jedes Problem lösen. Ich muss dazu auch sagen, allerdings nicht schön. Aber das sehen wir gleich im Detail. Das heißt, ich habe hier meine Rechnergrenzen. Ich habe jetzt hier mal die Data Nodes. Das hier unten ist auch ein Data Node. Ich habe nur aus Platzgründen jetzt für die nächste Folie das nicht noch drüber geschrieben. Und dort habe ich meine Daten lokal vorliegen. Das heißt, oben sieht man ja, kommen meine Daten letztendlich rein. Das sind die, die man gerade gesehen hat. Und was ich implementieren muss, ist mindestens mal ein Map, eine Map-Funktion, optional ein Reducer. Und wir werden später sehen, ich kann auch ein bisschen mehr erweitern. Aber wir gehen jetzt erstmal vom Mapper aus. Was der Mapper letztendlich macht, er versucht, diese große Datenmenge, die ich habe, auf das zu reduzieren, was jetzt endlich für mich relevant ist. Mit SQL verglichen ist es dieses Select Year Air Temperature from Data. Ja, also ich möchte jetzt erstmal nur wissen, das interessiert mich, das interessiert mich. Und vielleicht habe ich hier sogar Daten drin, die völlig unsinnig sind. Fehlmessungen oder ähnliches. Das heißt, ich kann hier auch schon filtern und sagen, okay, diesen Datensatz, der ist falsch, der ist definitiv falsch, weil ich habe eine Lufttemperatur von über 100 Grad. Das glaubt wohl keiner. Dementsprechend schmeißen wir den Datensatz raus. Wie gesagt, Beispiel, ich möchte die maximale Lufttemperatur bekommen. Und ich sehe dann letztendlich diese Daten durch und spucke Key-Value-Pairs aus. Ich habe jetzt, wie gesagt, auch ein besonderes einfaches Beispiel gewählt. Das heißt, mein Key, das, nachdem ich auch später aggregieren bzw. gruppieren möchte, das ist mein Year und mein Value in dem Fall ist meine Lufttemperatur. Wie gesagt, da möchte ich eine Max-Aggregation drauf machen. Natürlich ist es auch so, das ist natürlich ein ganz einfaches Beispiel, um auch den Code relativ einfach zu halten, aber ich bin nicht gezwungen, nur einen Wert in Key und nur einen Wert in Value reinzuschreiben. Ich kann dort hier auch mit Komma separated oder ähnliches einen komplexen Schlüssel oder als JSON serialisiert einen komplexen Datentyp mit reinpacken. Also nur deswegen kann ich eigentlich alles reinmachen. Was dann das Hadoop-Framework selber macht, ist, es definiert, welche Daten liegen wo und sagt, okay, bitte liebe Data Nodes, ihr startet jetzt bitte den Map-Task, weil ihr habt die Daten lokal. Wir wollen ja Daten minimieren, bevor wir sie übers böse Netzwerk schicken. Also über das, was letztendlich langsam ist, was uns Latenz in die ganze Analyse reinbringt. Damit streamt für jede Zeile in dieser Datei, wird der Map A aufgerufen, es werden Key-Value-Pairs ausgespuckt und die werden lokal auf die Platte geschrieben. Also Hadoop streamt sie auf die Platte. Anschließend werden diese sortiert und es wird ein Partitioner aufgerufen. Der macht das, ist das sogenannte Shuffle-Verfahren. Dieser Partitioner, ich habe jetzt den Standard-Partitioner mal dran geschrieben, gibt es verschiedene. Dieser Standard-Partitioner macht einen Hash-Wert auf dem Key, macht einen Modulo auf diesen Hash-Wert und Modulo Anzahl der Reducer. Ich habe jetzt hier nur einen exemplarisch reingepackt, theoretisch könnten das 100 sein. Ja, und dementsprechend wird der gleiche Schlüssel später zum gleichen Reducer geschickt. Das heißt, was ich letztendlich auf meine Pipeline, die übers Netz wandert, kriege, ist diese Keys und so eine Art Array von Values, die dann letztendlich ausgespuckt werden. Und ganz zum Schluss landen diese im Reducer, der führt meine Aggregation durch, um anschließend wieder Key-Value-Pairs oder andere Daten, je nachdem, wie ich sie haben möchte, auf die Platte zu schreiben. Hier habe ich letztendlich mein Ergebnis. Eine weitere Möglichkeit, die auch optional ist, so wie der Reducer selbst, ist ein Combiner. Das ist letztendlich nichts anderes als ein Reducer, gleiches Schema, gleicher Mechanismus, vielleicht leicht anderer Code, der schon lokal auf den Data Nodes läuft. Das heißt, hier mache ich schon mal, wenn möglich, eine Voraggregation, das heißt Summen, Zählen, funktioniert alles wunderbar. Schwierig wird es bei Durchschnittswerten. Da muss ich dann Zwischenwerte letztendlich voraggregieren, weil ne, Durchschnitt und dann wieder ein Durchschnitt, das gibt auf jeden Fall Murks am Ende der Kette. Nichtsdestotrotz, das heißt, diese Combiner bieten mir eine weitere Möglichkeit, meine Daten vorzukomprimieren auf Seiten der datenlesenden Systeme, bevor sie übers Netzwerk zu den Reducern geschickt werden. Und auch hier kriege ich dann am Ende wieder ein komplettes Ergebnis. Ja, soweit erstmal zu MapReduce. Was uns Microsoft Azure zur Verfügung stellt an Möglichkeiten, das ist das, womit ich auch gleich meine Demos machen werde, ist natürlich HD Insight as a Service. Hier kann ich dann sagen, meine Daten liegen in dem Fall nicht im HDFS, sondern der HDFS ist eine reine Abstraktionsschicht. Und Azure bietet mir ja schon selber einen ausfallsicheren Storage, sprich den Azure Blob Storage. Und den verwendet der HD Insight Service. Dort liegen meine Daten. Ich jage letztendlich meinen Dienst nur dann hoch, wenn ich wirklich eine Analyse durchführen möchte, und tue ihn am Ende, wenn die Analyse fertig ist, wieder runterfahren. Das heißt, ich zahle letztendlich auch nur für die Zeit, wo der Dienst wirklich läuft. Das ist das klassische Plattform-as-a-Service-Angebot von Microsoft Azure. Natürlich habe ich noch eine zweite Möglichkeit. Ich kann mir ganz normale Virtual Machines installieren, kann dort entweder HDP oder ich nehme Linux-Maschinen und installiere das Original Hadoop drauf, installieren, um mein Cluster komplett aufzubauen. Damit muss ich natürlich mir dann auch überlegen, wie mache ich es mit den Daten und etc., weil hier habe ich natürlich entweder ein klassisches HDFS, das heißt, ich muss die Maschinen wirklich komplett skripten, oder ich verwende dann auch hier wieder die Möglichkeit, die Implementation von Azure Blob Storage zu verwenden. Also das wäre die zweite Möglichkeit, habe ich mehr Kontrolle drüber und kann letztendlich das Cluster so konfigurieren, wie ich es letztendlich haben möchte. Kommen wir einfach mal zur Demo, um auch ein bisschen Code zu zeigen. Ich habe mir jetzt hier eine, erstmal gerade auf den Bildschirm wechseln, damit man auch meinen Bildschirm sieht. Ich befürchte, das wird gleich besonders groß, aber wir schauen mal. Gucken, ob ich mein Internet mag. Sehr schön. Ich habe mir eine virtuelle Maschine, auch unter Azure in dem Fall, hochinstalliert. Da ist ein ganz normales Windows 8.1 drauf. Glaube ich zumindest, oder ich habe einen Server installiert, ich weiß es gar nicht mehr, und ich habe Visual Studio und Ähnliches drauf. Das heißt, hier habe ich eine klassische Entwicklungsumgebung, so wie ich später meine MapReduce-Aufgaben selber entwickeln möchte. Ich habe jetzt hier auch ein Projekt erstellt, das ist in dem Fall ein Konsolenprojekt, Max Temperature, bei der Gelegenheit auch Temperature, glaube ich, falsch geschrieben, macht aber nichts, und habe hier letztendlich, möchte hier meinen Algorithmus implementieren. Eine Besonderheit an diesem Code ist, es ist eine Konsolenapplikation, weil ich jetzt zu Demo-Zwecken das möglichst in ein Projekt packen wollte. Normalerweise sieht es so aus, ich mache eine normale Class-Library, packe in die Class-Library meinen Code letztendlich rein, meinen Algorithmus und mache mir dann eine Konsolen- oder was auch immer Projekt, um meine Tests dagegen fahren zu können. Um auch wirklich, das habe ich einfach jetzt letztendlich nur in ein Projekt gepackt. Das heißt, die Klassen, die ich letztendlich für meinen Algorithmus benötige, lass es jetzt mal so fullscreen, dann komme ich da nicht mehr raus, ist letztendlich ein Mapper. Es gibt von Matt Winkler von der Microsoft Corp ein NuGet-Package, mit dem ich letztendlich mir hier das Leben ein bisschen einfacher machen kann. Was lädt dieses NuGet-Package runter? Neben den klassischen Basisklassen, die ich hier auch verwende, unter anderem auch ein Runner, mit dem ich letztendlich meine Testläufe und Ähnliches machen kann. Der gleiche Runner wird auch später auf dem eigentlichen Cluster sein. Das ist das, was mir das NuGet-Package eigentlich bereitstellt. Das heißt, ich erzeuge mir eine ganz normale Klasse und leite diese von MapperBase ab. Was die mir letztendlich implementiert oder mich dazu zwingt zu implementieren, ist, dass ich die Map-Methode überschreibe. Und hier sieht man auch schon, ich bekomme meine Input-Line als Parameter, also wirklich Zeile für Zeile, das, was ich letztendlich an Daten habe. Und ich bekomme einen Kontext, um nach außen in irgendeiner Form mich mit dem Hadoop-System interagieren zu können. Das heißt, den ersten Block, den ich letztendlich hier programmiert habe, ist nichts anderes als prüfen, ob meine Zeilenlänge überhaupt in das reinpasst, was ich probieren möchte, damit es mir nicht gleich um die Ohren fliegt. Im nächsten Schritt fange ich an, mir die Daten rauszuschneiden. Also ich mache einen Substring auf meine Input-Line, hole mir das Year raus, mache anschließend einen Substring und eine Typkonvertierung, um mein Jahr zu haben. Und wer die Daten, Metadaten zu diesen Daten sich mal angeschaut hat, sieht, naja, das Ganze muss ich noch durch 10 teilen, damit das überhaupt funktioniert, weil das letzte ist eine Nachkommastelle. Das heißt, ich hole mir das Ganze nach Dezimal rein und wenn das alles läuft, bin ich erstmal soweit safe. Gut, ich hole mir noch den Quality-Faktor. Anschließend prüfe ich eigentlich, sind die Daten jetzt per se valide? Sprich, ist die Air Temperature nicht missing? Sprich, da steht 99999 drin. Und entspricht der Qualitätsfaktor den von mir vorgegebenen Qualitätskriterien? Das heißt, ich habe einen Qualitätsfaktor von 0, 1, 4, 5 oder 9. Das habe ich jetzt einfach aus den Metadaten raus zu diesem Datenstrom, den ich bekommen habe. Anschließend, wie gesagt, teile ich das Ganze noch durch 10, dass ich eine Nachkommastelle habe und greife auf das Kontextobjekt zurück und sage emit key value, sprich ich liefere ein key value zurück. Weitere Möglichkeiten, die mir das Kontextobjekt zum Beispiel zur Verfügung stellt, ist, ich kann Log-Einträge nach draußen rufen oder ich kann Performance Indicator nach außen rufen. Das heißt mit anderen Worten, ich erzeuge mir mal einen Counter, um genau zu sein, und zähle den Stück für Stück hoch, um einfach Informationen aus meinem Algorithmus nach außen tragen zu können. Das ist zumindest die erste Möglichkeit, um wirklich nach außen zu kommunizieren und um später das Ganze auch noch debuggen zu können, wenn das auf dem Cluster läuft. Soweit erstmal zum Map-Algorithmus. Das heißt, der Map-Algorithmus iteriert jetzt durch die ganzen Daten durch, schaufelt sie lokal, es wird sortiert, es wird, wie gesagt, ein Array gebildet, dann geht es über die Netzwerkleitung zu den Reducern. Für den Reducer wird dann für jeden Key diese Funktion aufgerufen. Auch hier habe ich wieder logischerweise als Parameter den Key und eine entsprechende Basisklasse, die immer noch zu erwähnen. Ich habe jetzt ein IEnumerable of String für Values. Es gibt auch besondere Klassen in dieser Bibliothek, um wirklich typisiert zu arbeiten. Das heißt, ich könnte hier auch wirklich komplexe Objekte und nicht nur einen String übertragen. Dann serialisiert automatisch dieses Framework sie im JSON-Format und überträgt sie. Und anschließend habe ich eine einfache Link-Query, um letztendlich diese ganzen Daten wieder zurück in einen Dezimal zu konvertieren, zu gucken, ob das überhaupt auch geklappt hat, um anschließend ein ganz normales Max zu machen. Und hier habe ich letztendlich meine Maximalwerte und gebe diese wieder zurück auf die Leitung. Wie gesagt, das soweit erstmal zum Algorithmus. Jetzt möchte ich das Ganze natürlich auch testen, deswegen die Konsolenapplikation. Ich habe es mir hier relativ einfach gemacht. Es gibt über den Web-Plattform-Installer die Möglichkeit, einen HD-Inside-Emulator zu installieren. Den habe ich hier auf der Maschine natürlich auch drauf. Das ist aber letztendlich nichts anderes als ein vollwertiges Hadoop-Cluster, nur dass es alles auf einer Maschine installiert ist. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich das lieber in der VM mache und nicht meine Maschine mit 10 verschiedenen Diensten zupumpen möchte, die im Hintergrund theoretisch Daten analysieren könnten. Nichtsdestotrotz, hier kann ich dann mit Hadoop.connect mich mit meinem lokalen Cluster verbinden. Wenn ich das nicht möchte, auch in Ordnung. Es gibt, glaube ich, eine überladene Methode mit, glaube gefühlten 8 Parametern, dann kann ich auch ein normales Cluster verwenden. Ich habe es mir jetzt einfach nur mal geschenkt, die alle auszufüllen mit, was ist der Storage-Name etc., Passwort und so weiter. Anschließend gehe ich natürlich in die Konfiguration, oder ich muss mir eine Konfiguration erzeugen, für meine Testdaten. Wo liegen meine Testquelle? Wo soll er das Ergebnis hinschreiben? Hier gebe ich im oberen Fall bei Input-Path einen absoluten Pfad meines Hadoop-Clusters an, sprich Root, Samples und NCDC, sprich meine Messdaten, und im Output-Folder einfach einen relativen Pfad zu meinem Benutzerverzeichnis output/maxtemp. Und dann muss ich eigentlich nur noch sagen, ich hätte gerne einen MapReduce-Job, den möchte ich ausführen. Hier sieht man die beiden Klassen, die ich letztendlich programmiert habe, und ich übergebe eine Konfiguration. Und damit das Ding nicht einfach schwupp wieder zugeht, habe ich noch einen Konsole-Readline ans Ende dran gehängt. Das Ganze möchte ich jetzt auch mal ausführen. Und während das läuft, schauen wir uns die Daten auch mal an, weil das wird jetzt mal ein bisschen laufen. Weil was unterm Strich passiert? Man muss bedenken, Hadoop ist wirklich für große Datenmengen designt worden. Das heißt, selbst die einfachste Aufgabe, und das sind wirklich nur aus 2 Jahren, also ich habe 100 Jahre an Daten drin, das sind aus 2 Jahren 2 ZIP-Dateien, die ich da reingepackt habe. Und auch noch in den Jahren, wo nicht viel gemessen wurde, das heißt 1901 und 1902. Das heißt, die Datenmenge ist wirklich sehr, sehr, sehr gering, die ich hier durchlaufen lasse. Was aber passiert, ist eine riesen Ramp-Up-Phase. Das heißt, er kompiliert meinen Algorithmus komplett alles, was er dafür braucht, ins HDFS. Jeder Data-Node kopiert sich diesen Algorithmus lokal. Das Framework muss erstmal definieren, wo liegen die Daten, wer soll jetzt was bekommen, und weist Arbeitsschritte zu. Unter Hadoop 2.0 und höher ist es sogar so, dass ich noch Jorn dazwischen habe. Da gehst du nachher nochmal drauf ein. Ja, da gehst du, glaube ich, nochmal drauf ein. Genau, also wo ich Jorn noch dazwischen habe. Das heißt, sie haben das Ganze nochmal abstrahiert. Dementsprechend viel, viel Plumbing-Work, was gemacht werden muss. Und das hat eine unheimlich große sogenannte Ramp-Up-Phase. Das heißt, das braucht locker mal 40 Sekunden, bevor das Cluster überhaupt mal anfängt zu arbeiten. Das heißt selber, was wir später sehen werden, wenn ich dem ganzen SQL-Befehle schicke, muss ich jetzt erstmal 40 Sekunden warten, bis überhaupt mal was anfängt zu analysieren. Dann werden die ganzen Daten verarbeitet, dann werden diese ganzen Ergebnisse wieder zusammengesammelt, im HDFS gespeichert und erst dann bekomme ich mein Ergebnis zurück. Das heißt, ich habe hier definitiv eine Batch-Verarbeitung und eine gewisse Latenz im Ganzen drin. Zoomen wir mal in das Fenster rein, wenn es mich lässt. Mag er mich? Oh, nicht 101. 400 war ein bisschen viel. Gehen wir mal ein paar Schritte zurück. Das war ein paar zu viel. Die VM reagiert hervorragend in einer Geschwindigkeit. So. Wenn er mich mal lässt. Egal, der erste Teil ist nicht ganz so spannend. Trotzdem nochmal durchgehen. Oben, wie gesagt, die Dateien. Anschließend werden Bibliotheken geladen. Hier unten sieht man im unteren Teil, dass MapReduce wirklich durchgelaufen ist. Das heißt, mein Mapper ist zu 100% durchgelaufen. Anschließend kam mein Reducer. Mein Reducer ist bis zum Ende durchgelaufen und hat die Ergebnisse wieder auf die Platte geschrieben. Dann bekomme ich in meinem Log, was er hier angibt, meine ganzen Counter. Das heißt, ich sehe, wie viele Reads, wie viele Writes gemacht wurde, wie viele Threads gestartet wurden. Also ich bekomme ein paar technische Daten zurück, plus die Counter, die ich selber hinzugefügt habe. Und dieser grüne Block, das ist das, was ich eigentlich in der Kommandozeile hätte eintippen müssen, um diesen Job zu starten. Also wer das nochmal manuell nachstarten möchte, Copy, Paste, in die Kommandozeile ausführen, läuft genau der gleiche Algorithmus nochmal. Deswegen mag ich ehrlich gesagt dieses Framework so, weil ich spare mir einiges an Tipparbeit. Nichtsdestotrotz, das wäre jetzt die klassische Variante, um wirklich einen MapReduce-Algorithmus zu programmieren from the scratch. Das heißt, ich zeige auch kurz mal im HDFS Explorer, wie das Ganze aussah. Ich fürchte, es geht von der Größe her nicht. Gehen wir noch mal rein. Ich habe hier links, wie gesagt, mein Verzeichnissystem. Wer unter Samples schaut, wird auch dort ein Verzeichnis mit meinen Daten finden. CDC. So. Diese Zeitverzögerung ist irritierend. Und hier sieht man, ich hatte jetzt wirklich nur zwei gezippte Dateien und dass man die Daten sich hätte nochmal anschauen können und auch mal ein Größenverhältnis zu diesen gezippten Dateien hat, habe ich die gleiche Datei nochmal als Textdatei drin. Und was letztendlich in meinem User-Verzeichnis angekommen ist, sind zwei Dinge. Das heißt, dieses .NET CLI, also Client, ist letztendlich mein Algorithmus. Hier wird ein Verzeichnis immer drunter noch zusätzlich angelegt, wo jetzt für jeden Testlauf mein Algorithmus drin liegt. Und im Output-Verzeichnis, das hatte ich ja vorhin angegeben, Output Max Temp, hier liegt mein Ergebnisverzeichnis. Und auch hier sieht man wieder, wir arbeiten in Hadoop ausschließlich mit Verzeichnissen. Wir gehen nicht auf Dateienebene. Das heißt, ich sehe hier eine 0-Byte-Success-Datei, die wird mich nicht stören, wenn ich später das Verzeichnis auslese. Und wenn ich auf der Verzeichnisebene Output Max Temp mir jetzt sage, zeig mal an, dann bekomme ich alle Part-Dateien, okay, ist in diesem Fall nur eine, aber alle Part-Dateien zurückgeliefert. Das heißt, jeder Reducer schreibt eine Part-Datei bis maximal 64 MB, dann fängt er die nächste an und zählt einfach hoch. Das heißt, mein Ergebnis besteht aus x 64 MB großen Dateien, die jetzt unterm Strich ausgespuckt werden. Das heißt, wenn ich hier auch mal in die Part-Datei reingehe und die einfach mal aufmache, gehe mal einen Schritt zurück, sonst wird das alles so groß. Macht der Start das Ganze mal in Sublime. Wird man sehen, da wird nur von zwei Jahren die Maximaltemperatur zurückgegeben. Also das ist letztendlich mein Algorithmus. Soweit erstmal zum Rundumflug und zu dem schwierigsten Teil, wie MapReduce eigentlich funktioniert. Ich habe, das können wir eigentlich überspringen, ich habe auch den Source-Code mit in die Folien reingepackt, wen es später interessiert. Ah, der reagiert auch ein bisschen langsam. Warum sehe ich da noch den Testrunner? Hier gehen wir eins weiter. Genau, da wollte ich hin. Perfekt, danke. Geht das Ganze auch einfacher? Ich meine, wenn man sich jetzt überlegt, ich habe hier einen MapReduce-Algorithmus geschrieben und ich habe wirklich nur ein Group By und eine Aggregation gemacht. Wenn ich das Ganze jetzt noch über die komplette Datenpopulation sortieren möchte nach irgendeinem Feld oder letztendlich nur die ersten 10 Einträge zurückhaben möchte und, fange ich an, noch einen MapReduce-Algorithmus zu schreiben und noch einen zu schreiben und ich verkette die letztendlich zu einer Reihe von MapReduce-Algorithmen. Deswegen sagte ich, jedes Problem lässt sich im Prinzip lösen, aber es werden irgendwann sehr komplexe Ketten. Dementsprechend haben sich natürlich findige Entwickler gedacht, das muss man auch einfacher machen können und haben verschiedene Abstraktionsschichten oben drauf gebaut. Eine davon, die ich hier vorstellen möchte, ist Hive. Ja, Hadoop, Tierwelt, deswegen der kleine blaue Elefant, hier sind wir jetzt im Bienenstock gelandet. Das ist nichts anderes als eine MySQL-artige Implementationsschicht oben drüber. Das heißt, ich schreibe jetzt hier MySQL-Syntax, so langsam mit den Versionen kommen sie auch immer mehr an den ANSI-Standard ran und die werden letztendlich in diese Ketten von MapReduce-Algorithmen übersetzt und ausgeführt. Das heißt, ich arbeite letztendlich mit einer Sprache, die meisten von uns kennen. Und auch hierzu eine ganz kleine Demo. Eine Kleinigkeit, die ich da bei der Stelle zeigen möchte, die netterweise mit Erlaubnis von Matt Winkler wir heute präsentieren dürfen, ist, dass es ab heute Abend, ab heute Abend ein Visual Studio Plugin, also eine Visual Studio Extension für HD Insight gibt. Das heißt, in meinem Baum, den man links im Server Explorer kennt, habe ich jetzt mittlerweile auch HD Insight als Punkt mit drin. Damit macht es mir das Leben erheblich einfacher. Was hätte ich vorher machen müssen? PowerShell. Ich kann komplett HD Insight, ich kann komplett Azure über PowerShell steuern. Dementsprechend vereinfacht das Entwicklerleben mir hier um einige Punkte. Ich sehe, das Ganze konzentriert sich natürlich auf Hive, das heißt, ich kann hier einen rechten Mausklick drauf machen und sagen, write a Hive Query, das heißt, ich kann mir eine neue zeigen. Ich sehe meine Hive-Jobs, das sieht man rechts bei mir im Bild, das sind die Hive-Jobs, die ich heute mal zu Testzwecken habe laufen lassen. Oder ich kann mich direkt über den Webbrowser mit meinem Cluster verbinden und kann dort auch noch weiter interagieren. Ansonsten sehe ich natürlich unter Hive alle Datenbanken, die dort erstellt worden sind. Und wenn ich und das Internet mitspielt diese Datenbank aufklappe, sehe ich, dass ich hier bereits schon 3 Tabellen zu Testzwecken angelegt habe. Das heißt, in der NCDC-Tabelle sind letztendlich meine Daten drin. Was habe ich dafür gemacht? Ich habe verschiedene Skripte geschrieben, zum einen, um mir natürlich ein Schema zu erstellen, sprich diese Tabelle zu erstellen, und ich habe meine vorhandenen Daten auf dieses Schema gemappt. Also letztendlich eine externe Quelle mit herangezogen. Wer den Code dazu haben möchte, ich mache den jetzt aus Zeitgründen jetzt nicht mehr, der hängt aber den Folien an, dass man sich den später noch anschauen kann. Und diese Hive-Query, das gleiche, was ich eben eigentlich bezwecken wollte, habe ich hier dann schon mal geschrieben. Das heißt, ich habe ein Write New Hive Query gemacht, ich habe hier ein Select gemacht, Observation Year, ich musste den Kindern ja irgendwelchen Namen geben, also Observation Year als Year bekommen, Air Temperature als Air Temperature, klassisches SQL, das heißt mit Max aggregieren, filter mir dementsprechend unten noch die Daten raus und führe das Ganze aus. Ich habe 2 Möglichkeiten. Ich kann entweder hier oben sagen, welches Cluster hättest du denn gerne und klicke auf Submit. Ich habe die Möglichkeit, einen Advanced Submit zu machen, um wirklich diese Job-Inten, kriege ich noch so ein kleines Fenster offen, um noch ein paar Parameter einstellen zu können. Oder ich mache mir das Leben ein bisschen einfacher, nehme Alt-Shift-S, dann schickt er mir das auch ans Cluster. Das sieht man, wenn ich es ein bisschen kleiner mache, ganz unten, dass er gerade eine neue Hive-Query an den Server überträgt. Die Hive-Query ist nicht fertig gelaufen. Das Einzige, was der Balken mir jetzt da unten gesagt hat, ist, ich habe deinen Auftrag entgegengenommen und ich fange ihn jetzt an zu verarbeiten. Und dann wären wir wieder gesagt bei diesen 40 Sekunden und bei der Tatsache, dass diese Query 5 Minuten dauert bei diesen 45 Gigabyte gezippten Daten, das sind irgendwas weit über 100 Gigabyte ungezippt, die ich im Cluster drin liegen habe. Das heißt, wenn ich jetzt hier in den Explorer reingehe, drücke mal Refresh, dürften hier 2 Jobs auftauchen. Einer, der das Ganze letztendlich, dieser Hauptjob, der das Ganze letztendlich kapselt und der erste Schritt. Und dort fängt dann an, der Mapper und Reducer Stück für Stück durchzulaufen. In der Zwischenzeit, da ich jetzt nicht 5 Minuten lang die Decke anstarren möchte, möchte ich noch ein paar weitere Funktionalitäten von diesem Framework zeigen. Unter anderem sehe ich den darunterliegenden Azure Storage, der mit meinem Cluster verbunden ist und habe auch hier einen Datei-Explorer. Das heißt, ich kann auch hier reingehen, mache einen Doppelklick auf meinen Container, mit dem ich arbeite und sehe hier das darunterliegende Verzeichnis. kann Dateien hochladen, kann Dateien rauslöschen, kann also auf einfache Art und Weise hier schon mal mit meinem Blob Storage, der darunter liegt, interagieren. Eine weitere schöne Sache, die mir dieses Framework zur Verfügung stellt, da haben sie eine Kooperation mit den Data Tools, mit der Data Tools Gruppe gemacht. Ich mache es einen Tick kleiner, dass man es besser erkennen kann. Ich habe hier einen Editor, um mir Tabellen in Hive schon anlegen zu lassen. Das heißt, ich kann oben einen Feldnamen angeben, ich kann den Datentyp auswählen, kriege unten mein Skript zusammengebaut und kann das Skript dann auch gleich gegen den Cluster ausführen. Dementsprechend eine einfache Möglichkeit, um auch hier relativ schnell die Daten reinzubekommen. Eine weitere Sache, die passiert ist, als ich mein Skript gegen den Server geschickt habe, ist dieses rechte Panel, was da aufgegangen ist. Hier sehe ich den aktuell zuletzt submitteten Job. Wann ist er gestartet worden, etc. und kann oben drüber mit Refresh mir dann auch wirklich mal schauen, was der denn gerade treibt. Ja, Mapper läuft auf 16%. Und das ist wahrscheinlich noch Schritt 1. Wir gucken mal. Ergebnisse liefere ich im Zweifelsfall noch am Ende der Session nach, wenn die Daten durchgelaufen sind. Soweit erstmal zu den Möglichkeiten, die mir Hive zur Verfügung stellt. Und ich möchte noch ein paar Kleinigkeiten zeigen, beziehungsweise Kleinigkeiten ist es gar nicht, sondern ein paar schöne Dinge, die mir Hive zur Verfügung stellt. Mal gucken, das Videosignal ist noch nicht da. Doch, eins weiter. Genau, perfekt. Das ist die Hive-Query, die man gesehen hat. Wie gesagt, ich habe den ganzen Quellcode hinten dran gehängt. Und so wird auch gleich das Ergebnis aussehen, was wir zurückbekommen. Ich habe mal ein bisschen vorgearbeitet und auch hier nochmal die Tools. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, jetzt habe ich meine Daten voranalysiert. Was mache ich denn jetzt mit den Daten? Die liegen jetzt in meinem Dateisystem, die muss ich doch irgendwie weiterverarbeiten können. Weil wenn man sieht, dass diese einfache Hive-Query, gut, es sind auch nur 100 GB, aber diese einfache Hive-Query bei übrigens einem 32-Knoten-Cluster, was ich da hochgejagt habe, also ein 32-Data-Node-Cluster mit jeweils 4 Core pro Maschine, die Daten möchte ich da jetzt irgendwie rauskriegen und weiterverarbeiten können, um sie zum Beispiel in eine klassische relationale Datenbank zu pumpen. Auch hier bietet HD Insight verschiedene Tools, unter anderem Scoop, was ich hier vorstellen möchte. Das ist letztendlich ein PowerShell-Skript oder ein Teil eines PowerShell-Skripts, um einen Scoop-Job aufzusetzen. Dem sage ich letztendlich einfach nur noch, Scoop, ich möchte die Dateien exportieren, sprich, ich möchte sie aus dem Cluster raushaben. Hier ist mein Connection-String, das ist jetzt eine klassische Azure SQL Database, die da hinten dran hängt. Ich gebe ihm noch ein paar weitere Parameter mit, welche Tabelle, wie sind meine Daten, in welcher Form liegen meine Daten hier vor. Und dann fängt Scoop an, single-threaded muss man allerdings dazu sagen, die Daten rauszupumpen. Das heißt, ich muss gegebenenfalls mehrere Scoop-Tasks gleichzeitig hochjagen, dass das Ganze rausgeht. Eine wunderschöne zweite Möglichkeit, wie ich finde, die Firma OH22 ins Leben gerufen hat und Timmern Open Source, ja, irgendwann demnächst auch Open Source stellt, ist eine Komponentenbibliothek. Auch hier hat man die Möglichkeit, über SQL Server Integration Services dieses ganze Prozedere, mit anderen Worten, meine Daten werden ins Cluster geladen, ich erzeuge vorher noch einen Storage-Account, ich jag diese dieses Cluster hoch, die Analyse wird durchgeführt, die Daten werden letztendlich in eine SQL Azure Datenbank gepumpt. Gut, dieser Screenshot ist aus dem Twitter-Beispiel, muss man dazu sagen. Und anschließend tue ich das Cluster wieder rauslöschen, also runterfahren letztendlich. Also dieser ganze Prozess lässt sich auch wunderbar über SQL Server Integration Services automatisieren, um dann letztendlich auf Basis, wir waren ja bei den Wetterstationen und bei den Messdaten, auf Basis der jetzt voraggregierten oder fertig aggregierten Daten in meiner SQL Database Power BI von Excel, das Excel-Add-in Power BI, in dem Fall Power Map, drüber zu legen und die Daten zu visualisieren und meinem Kunden zur Verfügung zu stellen. Das heißt, man kann dann hier das Ganze in Live-Ansicht sich anschauen, beziehungsweise je nachdem, was klassisches Data Warehousing, das heißt, ich habe eine Datenbank drunter, ich kann die Daten dementsprechend auch noch in Excel manipulieren, um verschiedene andere Abfragen zu machen oder einen Cube dazwischen zu hängen.
Ja, wir haben jetzt einige Komponenten von Hadoop gesehen. Gehen wir eins weiter. Nochmal ganz kurz hier hervorgehoben, einmal MapReduce mit der Basis von HDFS, also Hadoop Distributed File System, Hive natürlich auch hergenommen, weil es um einiges einfacher ist, in der Hive-Sprache Skripte zu schreiben, als jetzt alles Mögliche in MapReduce zu schreiben. und dann über Scoop dann all diese Daten oder die Ergebnisse in eine Azure SQL Datenbank hochzuladen. Was gibt es denn noch weitere? Also das Schema ist ja natürlich ganz groß. Ich habe jetzt hier nur ein paar Komponenten nochmal hervorgehoben. Zum einen HBase, was jetzt die Implementierung von dem von Googles Konzept Big Table ist. Das heißt, eine NoSQL-Datenbank auf der Basis von Hadoop Distributed File System gibt es auch auf Azure. Das heißt, wenn Sie jetzt ein HDNSA-Cluster erstellen in einem Azure Management Portal, gibt es noch weitere Möglichkeiten, zum Beispiel HBase. Und dann auf der anderen Seite Storm, was jetzt vor, ich glaube, einem Monat announced wurde, womit man eben in Echtzeit Datenströme verarbeiten kann. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ganz bekannt Mahout als die Machine Learning Library. Also es gibt einen riesen Katalog an Machine Learning Algorithmen, ist auch supported auf HDInsight. Das heißt, wenn ihr da jetzt HDInsight mal ausprobiert, 3 Uhr nachts, und ein Mahout-Job jetzt nicht funktioniert, gibt es jederzeit Azure Support. Das heißt, in USA wird dann irgendjemand aufstehen vom Support und dann natürlich Support leisten. Und als eine gute Alternative zu Hive ist natürlich auch PIG, eine Data Flow Language. Das heißt, damit kann man eben schön die Daten auch in einer nicht SQL-ähnlichen Sprache bearbeiten, in einer Skriptsprache halt. Okay. Zusammengefasst, für die letzten 5 Minuten, was haben wir denn jetzt eigentlich aufgebaut in der Demo? Also wir haben zum einen diese Daten, die Wetterdaten, die wir alle in einem Blob Storage hochgeladen haben. Daraufhin haben wir dann ein HDInsight-Cluster erstellt. Wie Sascha schon vorher erwähnt hat, HDInsight-Cluster ist basiert auf einem Azure Blob Storage, nicht auf einem HDFS. Daraufhin hat dann Sascha einen MapReduce-Job erstellt, um eben rauszufiltern, okay, was ist denn jetzt eigentlich die maximale Lufttemperatur pro Jahr gewesen? Und viel einfacher ist es natürlich, das alles über Hive zu machen. Einfach eben Select, Year, Air Temperature und so und so fort. Daraufhin kann man dann Scoop hernehmen, um dann eben die Hive-Tabellen in einer Azure SQL Datenbank hochzuladen oder rein zu importieren. Und warum das Ganze? Naja, um das Importieren in Excel, um eben Power BI-Tools herzunehmen, das dann eben alles zu erleichtern, um schön eben per Power View und Power Map das schön zu visualisieren. Das kann man zum einen eben mit SSIS alles schön orchestrieren. Auf der anderen Seite gibt es natürlich noch andere Services, die man hernehmen kann, unter anderem UZI, auch von Hadoop. Und auf der anderen Seite auch Azure Data Factory, was zur TechEd, also vor 2 Wochen announced wurde, um eben den ganzen, also um die ganzen Komponenten schön zu orchestrieren. Was haben wir denn noch für Hadoop-Angebote? Also zum einen, also wir haben uns jetzt in dieser Session eigentlich nur auf die Cloud konzentriert, nur auf Azure HDInsight, weil es eigentlich ziemlich einfach ist. Auf dem Azure Management Portal ohne weitere Infrastrukturkenntnisse ein Cluster zu erstellen, um dann schon Zugriff auf alle möglichen Daten zu haben. Auf der anderen Seite, wie Sascha schon erwähnt hat, gibt es die Möglichkeit, Infrastructure as a Service zu machen, das heißt, selber die Linux-virtuellen Maschinen erstellen oder Windows-VMs, um dann eben die komplette Kontrolle dazu haben. Das ist natürlich sehr hilfreich, wenn man sehr viele Open-Source-Komponenten dabei hat. Ansonsten, wenn man ein neues Projekt startet, ist es immer empfohlen, erstmal in HDInsight sich dann vorzutasten, um zu sehen, was gibt es, was will ich denn gerne haben und was bietet mir da HDInsight. Auf der anderen Seite, es muss ja nicht immer auf der Cloud sein, es kann auch on-premise gehen. Und da gibt es zum einen HDP, also Hadoop on Windows von Hortonworks, also durch starke Zusammenarbeit zwischen Microsoft und Hortonworks. Und dann natürlich auch HDP on Linux und auf der anderen Seite APS, also Analytics Platform Systems. Ja, in diesen 60 Minuten konnten wir natürlich nur einen kurzen Überblick geben, was es denn da jetzt an Hadoop gibt, was wir denn von unserer Seite aus an Hadoop eigentlich anbieten. Und also zum größten Teil eben HDInsight. Für weitere Informationen können Sie natürlich auf unsere Blogs gehen, auf uns selber zugehen. Wir sind auch per Twitter erreichbar. Und ich kann nur empfehlen, eben über Azure das alles auszuprobieren. Also was ich sehr empfehlenswert finde, ist so eine Art Learning Map zu HDInsight. Da ist dann eben ein schönes Diagramm, wo genau steht, okay, wenn man sich in HDInsight vortasten möchte, sollte man erstmal das machen und das und jenes und so weiter und so fort. Also eine schöne Dokumentation. Dieses Schema, wo anhand von SSIS alle Komponenten schön orchestriert werden, ist auch zu finden unter SSIS HD Insight. Und zum Schluss gibt es auch einige MVA-Kurse, unter anderem einen Big Data Do-It-Yourself-Kurs, wo man selber eben per Twitter sein eigenes Big Data erstellen kann und Hive und HD Insight alles Mögliche ausprobieren kann.
Bevor wir damit das Ganze abschließen, möchte ich noch meinem übrig gebliebenen Beispiel auch noch das Ergebnis liefern. Wo ist mein Visual Studio? Da haben wir es. Wir schauen mal, ob der Job mittlerweile durchgelaufen ist. Container wollte ich nicht. Tabelle erzeugen brauchen wir auch nicht. Nein, ich will es auch nicht speichern. Und hier läuft noch mein Cluster. Schauen wir mal, ob der Job mittlerweile durchgelaufen ist. Das heißt, wir sind ja bei den Jobs 8 und 9, beziehungsweise da müsste noch ein weiterer hinzugekommen sein, der mir meine Sortierung macht, die ich ganz noch, dieses Order by, was ich noch angefordert habe. Das ist auch Gott sei Dank durchgelaufen. Und wenn ich jetzt auf den jeweiligen Job gehe, auf Output gehe, sollten, wenn das Internet mitspielt, meine Daten runtergeladen werden, also meine Ergebnisse, sprich 100 Einträge mit der jeweiligen Maximaltemperatur. Und wenn ich das natürlich auch möchte, kann ich mir das Ganze auch noch als Datei runterladen und die Ergebnisse entsprechend speichern. Also letztendlich eine komplette Integration ins Visual Studio, die mittlerweile, wie gesagt, heute Abend sollte es ungefähr sein, über einen Webplattform-Installer zur Verfügung stehen sollte. Dann kann ich mich an der Stelle nur für, wo ich jetzt die letzte Folie mache, die sowieso nur eine Tschüss-Folie ist, bedanken. Du nehme ich an. Ja, willst du noch?
Ja, danke für Ihre Aufmerksamkeit, genau.
Ja, erstmal danke an euch zwei. Vielen Dank. Sascha und Olivia zu Big Data.